Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 235. Und das WrestleMania-Wochenende ist endlich da und es startet mit NXT TakeOver New York. Unsere Review gibt's heute. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist der Ulrich Steppberger von der M-Games. Wunderschönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja, NXT tauscht die Plätze mit der Hall of Fame, zur Abwechslung mal von Freitag auf Samstag. Muss ich sagen, gefällt mir auch ganz gut. Was sagst du hier dazu? Du hast, glaube ich, auch den Event jetzt erst zur Abwechslung mal am Morgen danach angeschaut und nicht live.
Genau, also die Takeovers habe ich jetzt die letzte Zeit meistens morgens angeschaut, weil es einfach am Wochenende natürlich bequem und stressfrei geht und man sich nicht zu sehr bemühen muss, Spoiler zu vermeiden und vor allem, weil ich halt eben ja Zeit habe. Und diesmal und zwei Nächte am Stück, diesmal sind sie gar nicht am Stück, zwei Nächte am Stück, aber oder innerhalb von kurzer Zeit mir ein bisschen zu anstrengend ist. Und ich finde es sehr gut, dass jetzt zwischen NXT und dem A-Event, in Anführungszeichen, ein Tag Ruhe ist. Dann kann man ein bisschen sich wieder Energie tanken und fassen und ich sag mal ganz doof, den Hype wieder ein bisschen abbauen, damit man nicht zu sehr vom Kontrast gefrustet ist hinterher.
Oder man schaut sich gleich dann heute Abend den Ring of Honor New Japan G1 Supercard an, dann bist du erst recht gehypt. Also wenn man möchte, gibt's da ja durchaus noch andere Geschichten, die man sich anschauen kann. Das wird nämlich mein Programm sein. Ich habe für morgen Vormittag, steht bei mir schon auf dem Plan, dass ich mir auf jeden Fall zumindest Teile von der G1 Supercard anschauen möchte. Also Ibushi gegen Naito will ich sehen und auch noch ein paar andere Sachen, die dabei sind. Das Three-Way-Ladder-Match klingt auch gut, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber das NXT-Roster hat natürlich mal wieder die Latte ziemlich hochgelegt, muss man ja sagen. Und auch da war für mich ein Match wieder dabei, was mich komplett abgeholt hat, was ich mega geil fand. Wenig überraschend, haben wir schon in der Preview drüber gesprochen. Aber lass gleich mal hier in den Event einsteigen. Kickoff-Show war relativ belanglos, viele Trailer, ein bisschen Gelaber. Ich glaube, was man aber ansprechen sollte, ist die WWE 2K19 Million-Dollar-Challenge, weil das war auch, glaube ich, an Absurdität kaum zu überbieten, oder? Wie fandest du das?
Ich fand's furchterregend, weil, also, ich sag mal, die Idee an sich ist ja wirklich, hat ja Hand und Fuß. Da steckt WWE 2K in dem Fall 19, wird ja riesen promoted immer, wenn's rauskommt. Wenn dann derjenige, welche, der auf dem Cover ist, auch wirklich ein anerkannter Videospiel-Nerd ist, was ja AJ Styles ganz offensichtlich ist, wenn man so bei Up, Up, Down, Down ein bisschen zuschaut, was der alles daheim sammelt und kennt und kauft und Zeug. Also der ist schon jemand, dem man das abnehmen darf, dass er sich auskennt. Die Cross-Promotion, warum nicht? Nur die Art und Weise, wie das dann hier das Finale quasi, das war einfach furchterregend. Also ich fand's schlimm, das war wirklich beschissen gemacht. Also das hätten sie vielleicht besser auf Access abgehalten, wo dann auch ein paar normale Leute außen rumstehen, die sich wirklich dafür interessieren und nicht so im Vorfeld in einem noch oft ganz spürbar sehr leeren Barclays Center war es, glaube ich, gell? Ja.
Yes.
Wo wirklich noch alle Leute reinkommen und wirklich keine Sau auch nur Pups Interesse dran hat, was da abläuft. Das hilft natürlich auch nicht. Ich meine, Xavier Woods als Moderator quasi macht Sinn, dank Up, Up, Down, Down. Warum brauche ich einen Corey Graves noch dazu, der offenbar auch nicht so wirklich viel Lust hatte? Und dann ist natürlich auch noch schlimm, wenn der Herausforderer, der normale Mensch, dem man ja theoretisch Sympathie entgegenbringen könnte, weil der Normalo, der jetzt eine Million gewinnen kann, ein dummes Arschloch ist.
Ja, das ist also richtig.
Und der war so richtig so in einen Gold-Outfit gepresste Presswurst. Ich meine, wie er dann sagt, mir ist Wurst, dass ihr alle mich scheiße findet, ich habe jetzt eine Million. Das ist natürlich eine Attitüde, die ich auch nachvollziehen kann. So ist es nicht. Wenn mir jemand eine Million gibt, ist mir auch wurscht, wenn das Stadion mich dann vorher doof fand. Aber ey, der war so ein dummes Arschloch, muss man einfach sagen. Der war so ultra unsympathisch. So Menschen, die wirklich sämtliche Negativstereotypen verkörpern, die man als Videospieler nicht in der Öffentlichkeit sehen möchte, weil man, also er hat jetzt keinen Nerd-Look im Sinne von Kellerkind, vergammeltes, immer abgemagert, eher das Gegenteil, ja, und auch nicht ultra fett, aber halt unsympathisch vor dem Herrn.
Was ich aber lustig fand, war dann, dass der abschließende Satz von AJ Styles so, ich gratuliere dir zur Million, jetzt kannst du endlich aus dem Keller deine Eltern ausziehen.
So. Ja gut, Corey Graves hat ja auch so Sachen, das war ja auch sein Gimmick in dem Fall, oh, dummer Spieler, haha.
Naja.
Also ich fand, allerdings war ich enttäuscht, dass sich AJ Styles so massiv hat abkochen lassen. Das war, also er hat sich selber gespielt, der andere Typ hat Brock Lesnar gespielt, was ja auch gut passt, weil, sag ich jetzt mal so,
von den Sympathien her.
Hüstel, ja. Und das Match war halt halt ein typisches Brock Lesnar-Match. Ein paar F5s, ein paar Suplexe und dann war es fertig. Also man, da hat man den, also ob AJ Styles sein eigenes Spiel wirklich gar nicht kann oder vielleicht hat er auch gar keinen Bock gehabt. Aber das waren schmerzhafte 10 Minuten. Der Rest der Pre-Show war leider auch, also eine wirklich noch unnötigere Pre-Show gibt's leider doch nicht, weil da gab's nichts, also so aufgefallen ist mir das auch noch nicht oft, dass bei NXT die Video-Packages wirklich 1:1 in der Hauptshow nochmal kamen.
Ja.
Das ist normalerweise vom Main-Roster üblich, bei NXT ist was nie so negativ aufgefallen. Und dann setzt man da die Charlie Caruso hin, was ganz nett ist, mit Sam Roberts und Pat McAfee, den ich inzwischen einigermaßen sympathisch finde sogar. Aber das ist auch nicht schwierig, wenn man den neben einen Sam Roberts hängt, dem offensichtlich auch jemand erzählt hat, er muss jetzt immer dieses negative Arschloch sein, so ungefähr. Ich meine, er sagt schon ab und zu Sachen, die mit Bianca Belair gebe ich ihm einigermaßen recht, aber der war die ganze Zeit nur so, ich bin der Stinkstiefel und
ach, natürlich, der hat hier den Part des Bösen übernommen. Das fand ich aber, also ich habe es mir nicht komplett angeschaut, ich bin da so ein bisschen durchgesprungen, aber das, was ich gehört habe, fand ich durchaus okay. Er hat natürlich seine Rolle gehabt, das ist auch in Ordnung.
Verstehe ich auch, aber halt nicht so geballt eine Stunde am Stück und da war auch, und diesmal war auch, entweder habe ich es ich glaube aber nicht, ich habe es durchlaufen lassen. Da gab es so gar nichts mit, wir gehen jetzt kurz Backstage und reden mit irgendjemand, also oder so ganz geringfügig noch. Also irgendwas, was eine Pre-Show noch ein bisschen interessant macht, weil irgendeine Storyline vorangetrieben wird oder Blick hinter die. Da war nichts. Na doch, einmal die blonde Interviewfrau, die ich irgendwie auch nicht im Kopf habe, wo die herkommt.
Sarah Schreiber.
Ja, wer ist denn das?
War das mit der Undisputed Era einmal ganz kurz. Genau. Was ich übrigens sehr witzig fand, weil Kyle O'Reilly doch gleich dieses Shock the System nachgemacht hat. Also.
Aber also diese Pre-Show, die kann man wirklich überspringen, außer man will ganz furchtbar das Videospiel-Mistzeug sehen.
Und ich glaube, damit können wir auch ganz gut einfach jetzt zum Event rüber wechseln, weil ob man sich jetzt so eine Kickoff-Show anguckt, ist das eine, aber das NXT Takeover sollte man sich auf jeden Fall anschauen, weil das hat sich mal wieder richtig gelohnt. Wir starten den Event natürlich mit den Wikingern, mit den War Raiders, die ihre NXT Tag Team Championship gegen Aleister Black und Ricochet verteidigen. Ich finde, man hat erstmal, was man hier durch den gesamten Event sagen muss, wir hatten eine richtig cool aufgelegte Crowd, die hat richtig Bock gehabt, natürlich auch gerade bestimmte Leute anzufeuern, egal ob es jetzt ein Johnny Gargano ist oder auch einen Adam Cole, der ja dann auch im Main Event unfassbare Pops bekommen hat. Aber man hat hier gemerkt, dass sie richtig Laune hatten und den Entrance von den War Raiders, der ist eben dann schon cool, muss ich sagen. Also mit den Wikingern, die rauskommen und auf ihre Schilde trommeln.
Ich fand den merkwürdig gedämpft, in Anführungszeichen, weil der, also da hatten sie schon pompösere, beeindruckendere Einmärsche. Bei Nakamura oder auch bei Bobby Roode natürlich, aber eignet sich natürlich auch mehr. Ich habe mir beim Einmarsch dann gedacht, der linke äußere Viking, der kriegt eine auf die Rübe, wenn er da reinkommt, weil der kann sein verdammtes Schild nicht richtig halten. Das ist auch eher peinlich.
Der hat auch immer so nach links und rechts geguckt, der ist mir auch aufgefallen, so als ob der so, vielleicht war der ein bisschen zu beeindruckt von der Situation an sich
das,
oder so.
Das war ja der ein Trommler am Anfang, der war ja der, ja, der am Anfang döng döng. Und dann, wie es Licht angeht, siehst du, die haben die Typen nicht in Outfits, nur ab dem Gürtel in Outfits geschickt und drunter haben sie Shorts an und Zeug. Also das war jetzt, es sind ja bloß 4 Söldner gewesen, quasi, 4 Wikinger. Ja. Hättet ihr denen nicht nur Hosen anziehen können, die gleich ausschauen, nicht irgendjemand so eine Jeans-Shorts und irgendwelche Sneaker, die man halt auch wirklich gesehen hat dann beim Einmarsch. Das war irgendwie ein bisschen absurd, so nach dem Motto, wir haben die untere Hälfte der Outfits vergessen. Aber
das stimmt.
War nur so Mini-Detail, auch völlig unwichtig natürlich. Was die Crowd angeht, grundsätzlich ja, aber was war bei diesem Match am Anfang? Irgendwas war da, was niemand, wo die Crowd außerhalb nicht auf den Ring schaut, seitlich vorbei. Yes, 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 glaube ich, und you deserve it,
genau.
Da muss irgendein Promi im Publikum gewesen sein. Irgendwas war im Publikum, wo die Kommentatoren geflissentlich ignoriert haben. Aber das hat
ich habe es auch nicht mitbekommen.
Das hatte nichts mit dem Match zu tun. Ich habe auch keinen Kommentar jetzt bis dato irgendwo gesehen, der sagt, was da war. Aber es war auch nur relativ kurz und danach haben sie sich dann auf die Geschehnisse im Ring konzentriert und das war ja auch, gab ja genug, wo man da sehen konnte.
Ich wollte es gerade sagen, das war mal wieder so ein typischer NXT Tag Team Opener, finde ich. Wir hatten das in letzten Events ja schon häufiger gehabt, dass da 2 Tag Teams hier den Event eröffnet haben. Und hier war das eigentlich mal wieder genau dasselbe. Ne? Das waren tolle Aktionsabfolgen. es war auch wieder so ein Sprint, ne? War jetzt nicht mega lang, der Kampf, mit knapp über knapp an die 20 Minuten, aber das Ende war super schnell und super flüssig. Nee. Und gerade einen Hansen, was der da mit Ricochet teils abgerissen hat, fand ich sehr beeindruckend. Was kicherst du so?
Dass knapp 20 Minuten als kurz bezeichnet wird.
Ja, das stimmt.
Bei NXT-Verhältnisse ist es tatsächlich natürlich richtig. Bei einem Main-Roster-Match wird man bei 20 Minuten erstmal wahrscheinlich in der Hälfte schon eingeschlafen, weil alles wieder so furchtbar war. Also meistens ist ja Tatsache so, die Main-Roster-Matches sind immer viel kürzer. Oder fast
du
immer. Und wenn sie nicht kürzer sind, dann sind sie tendenziell schlecht.
Nee, da hast du natürlich vollkommen recht. Aber ich finde, der Kampf fühlte sich extrem kurz an und kurzweilig an.
Ja, der war super. Ich meine, hat eigentlich alles gepasst. Der Anfang mit dieser Respektsbekundung, dann Ricochet und Aleister Black sind ein cooles Team, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Aber doch, Gegensätze ziehen sich an quasi. Funktioniert super. Das Einzige, was mich am Match ein bisschen gestört hat, war, dass von vorne weg klar war, wie es ausgeht. Weil alles andere gar keinen Sinn ergeben hätte, dass die jetzt Champions werden. Das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt
das
keinen
Sinn.
Vor allem, nachdem sie ja vorher auch noch so großartig mehrfach ein, zwei, dreimal erwähnt haben, das Tag-Team, das ganz besonders ist, weil sie jetzt innerhalb von einer Woche alle drei Titel herausfordern. Und ich immer gedacht habe, und wenn sie jetzt dann morgen nicht gewinnen, haben sie auch alle drei verloren. Das ist dann vielleicht auch nicht so die Lobpreisung. Vor allem, weil ich ja auch mir nach wie vor denke, dass das kein dauerhaftes Team sein soll, wird. Wahrscheinlich werden sie beim Shake-Up dann durchgetauscht, also getrennt. Das würde ja auch irgendwie nicht verkehrt sein. Ich meine, so gut das jetzt auch funktioniert, eigentlich haben sie genug Tech-Teams, die auch okay sind und die kaum irgendwie benutzt werden. Und die können alleine auch sehr gut existieren eben. Ich meine, die War Raiders zu trennen, das zähle ich mir jetzt sehr schwer mit dem Gedanken, weil die passen perfekt zusammen. Und der, ich bringe sie jetzt mal durcheinander. Hansen ist der etwas dickere, der aber die ganzen athletischen Stunts abzieht.
Genau.
Also das ist schon sehr faszinierend, was der alles. Da hat mich ein bisschen so, weil sie auch noch eingeblendet wurde, das Piper-Niven-Match aus dem Mae Young Classic, die ja auch für ihre Figur massiv beweglich war.
Ja.
Und ich habe mich gewundert, dass sie jetzt braune Haare hat, aber okay, soll sie. Aber dann kann man sie besser von Toni Storm unterscheiden wahrscheinlich.
Nee, aber also ein Hansen, was die beiden hier das zusammen abgerissen haben, auch die Handsprings und das Rad, was er geschlagen hat, dann auch in Kombination mit Ricochet. Ich fand das richtig cool und auch ein Aleister Black hat hier wieder gezeigt, was er kann, in der Kombination mit Rhodes zusammen. Das hat für mich funktioniert und ich muss sagen, du hast gerade eben erwähnt, dass der Ausgang des Matches ja hier eigentlich schon feststand. Ich muss sagen, ich habe an einem Punkt trotzdem dran geglaubt, dass hier plötzlich der Titel wechselt. Da gab es nämlich dann die Black Mass zum Ende und die Shooting Star. Und ich habe gedacht so, Alter, jetzt ist es vorbei und dann schafft es eben Hansen noch, ich glaube, Aleister Black quasi auf das Cover drauf zu werfen, damit es den Pinfall zu unterbrechen. Das war für mich ein Moment, da habe ich wirklich auch vom Fernseher gesessen und habe gesagt, nee, das passiert hier nicht. Und naja, gut, es ist dann auch nicht passiert. Und dann gab es ja ein relativ schnelles Finish mehr oder weniger, wo sie dann auch Ricochet abgefrühstückt haben. Wie fandest du diesen 630, den Ricochet daneben gesetzt hat und das, was ja dann auch das Ende eingeleitet? Weil ich habe da vor dem Fernseher gesessen, Alter, das kann doch nicht gesund für dich sein.
Nee, ich habe mir gedacht, das sieht schmerzhaft aus. Ich habe auch hinten nach, haben sie ihn ja auch relativ lang untersucht, wo ich mir auch gedacht habe, jetzt hat er sich hoffentlich aber nicht doch was getan, weil ja, so vollen Bauchplatscher mit Wucht, wo keiner unten drunter was abfedert. Das sah sehr schmerzhaft aus, ja.
Wobei es ein Rückenplatscher war.
War es ein Rückenplatscher?
Ja.
Moment, 360 ist ein 630,
nee,
ist 360 und 270. 270 ist, ja, Rücken. Stimmt, eigentlich, wieso denke ich mir Bauchplatscher? Auf jeden Fall flach auf den Boden knallen, selbst im Ring, der ja gefedert ist, ein Stück weit. Ich habe übrigens in der Hinsicht am Anfang die Sequenz, wo Hansen war es, Herrgott, die mehrfach in der Ringecke platt gemacht hat.
Ja.
Da hat man diesmal auffällig oft und schön gesehen, wie sich das Opfer quasi darauf vorbereitet, dass er jetzt gesplasht wird, so, weil kurz vorher schnell den Körper steif machen. So strecken, damit es besser verteilt ist offensichtlich. Das hat man zwei, dreimal relativ auffällig gesehen. Überhaupt ist man diesmal meckern auf super hohem Niveau. Ein paar Mal hat man sehr deutlich gesehen, dass ich warte jetzt auf den Move, der jetzt was Entscheidendes ausführt. Kommt bei am letzten Match bei Gargano und Cole. War es auch sehr, sehr auffällig vom ersten Pin, dass er so jetzt muss ich warten, dass er mich trifft, damit ich gepinnt werden kann. erstaunlich, aber wie gesagt, auf einem Niveau, wo es nicht stört. Wenn auf diesem hohen Niveau ein, zweimal ein bisschen durchkommt, dass die Koordination nicht ultra perfekt ist, dann was soll's. Anderswo passiert es eh viel öfters.
Lass mal hier noch die Finisher-Phase, weil abschließen. Da gab es ja, wie gesagt, den fehlgegangenen 630. Es gab dann Thor's Hammer, wie die Feder eine Finisher von den War Raiders heißt, und dann eben Fallout zum Abschluss. Die War Raiders verteidigen hier aber wirklich in einem richtig, richtig, richtig guten Opener. Das war ein wirklich phänomenaler Start hier in den Event. Also, wie würdest du das Ding hier einsortieren?
Ich würde sagen, es hat mich für den Rest des Events leider ein bisschen verdorben. Aber es war einfach so gut, dass der Rest hinten nach teilweise nicht ganz, weil er auch so schnell ist, genau meine Art von Match, viel los, coole Aktionen und schnell und dynamisch. Ich bin nicht so der Fan von den langsamen strategischen Geschichten. Und deswegen ist, wenn sowas mit sowas angefangen wird, dann haben andere Sachen automatisch ein bisschen Nachteil. Auch wenn ich anerkenne, wie gut was sein mag. Wenn halt das erste schon das ideale Match in Anführungszeichen ist, dann schwächt das andere ein bisschen ab in meinem, Begeisterungspotenzial dafür.
Ja, also ich finde, das war einfach eine gute Art und Weise, wie mich dieser Kampf hier in die Matchcard reingeholt hat. Ich hatte direkt Bock. Ich finde, das hat ein schönes, schnelles Tempo vorgegeben. Jo. Natürlich, wie du schon gesagt hast, der nächste Kampf, der hat es dann ein bisschen schwerer gehabt. Ne? Wir hatten dann im nächsten Match...
Ganz kurz nur noch auf die Verabschiedung von Ricochet und Alistair Black. Die war hübsch emotional. Der gute Ricochet hat dann ja auch offensichtlich ein bisschen was in die Augen bekommen. Und die anderen das mit der Verbeugung und dem und Umarmen und alles fand ich echt cool. Ich meine, das sind ja auch beides Face-Teams, wenn man so will. Ich meine, es sind ja eigentlich schon, sind ja auch gute. Warum sollen die sich dann nicht gegenseitig die Ehre erweisen und so weiter und so fort? Das war gut gemacht. Also die zwei sind jetzt wegbefördert, was ja auch Sinn macht im Endeffekt. Ja.
Ja. Das hat man eigentlich auch so erwartet, nachdem die jetzt da im Main-Roster hin und her springen. Jetzt die Storyline mit dem Dusty Classic, das war ja auch so ein bisschen das hat man jetzt noch mal genutzt, um die beiden hier dann auch wirklich zu verabschieden. Aber ich glaube, jetzt ist es dann auch gut. Bei NXT und im Performance Center rennen ja genug andere Talente noch rum, die da in die Bresche springen können. Deswegen bin einfach mal gespannt, wie das Produkt sich jetzt weiterentwickelt. Und auch jetzt gerade, wir haben Raw nach WrestleMania haben wir jetzt ja vor der Tür. Wer da jetzt hochgezogen wird und wer eben nicht. Ich meine, Ricochet und Aleister Black bleiben einfach da. Vielleicht kriegen die ja dann die Woche drauf auch endlich mal einen festen Rostersplatz, das wäre auch mal ganz nett.
Wann ist der Shake-Up gleich wieder?
Ist der die Woche drauf.
Die Woche drauf schon. Ich habe ehrlich gesagt, ich hoffe schwer, dass sie überhaupt niemanden mehr hochbefördern, weil es sind einfach eh schon zu viele da, die überhaupt nicht verwendet werden. Also erstens mal die jetzt hochbeförderten, so ist es schon die letzten, aus welchen Gründen auch immer, ein EC3 nichts zu tun hat, eine Lacey Evans auch offensichtlich leer dreht, außer ich dann dreimal über die Rampe. Und natürlich davor auch nach wie vor Sanity ist ja der traurigste Fall überhaupt. Und auch ein Alma, Andrade natürlich. Und ein Ali, wo ich mich so endlos aufregen könnte über diesen Namen. Ich fand Mustafa Ali war jetzt natürlich nicht der tollste Name, aber Ali ist ja wirklich noch viel belangloser geht's einfach nicht mehr für jemand, der eigentlich so viel Charakter und Ausstrahlung hinter sich hat. Ali. Super. Dann, das ist so, wie wenn ich jetzt Cena John nennen würde.
Vielleicht rufen sie dann demnächst alle Ali Bombayer. Man weiß
es nicht. Ja, es ist ach furchtbar. Ich meine, ich habe ja das letzte Mal, wie man einen Podcast aufgenommen hat, der Mann heißt Adil Alam oder so. Jetzt habe ich es wahrscheinlich wieder falsch. Das ist ein cooler Name. Sein echter Name ist so viel cooler wie sein verdammter Ringname. Und jetzt ist da der eh schon nicht so coole Ringname noch beliebiger geworden. Vielleicht kann man auch einfach nur A nennen. Dann wäre er wenigstens noch ein bisschen prägnanter.
Da wäre auf jeden Fall ein A-Plus-Player vielleicht.
Ja, genau. Also,
man weiß es nicht.
Dann könnte man wenigstens vielleicht noch ein Wortspiel rausschnitzen, ein dummes, wenn es denn sein müsste. Wobei, der A-Lister, den haben wir ja schon. Dann könnte er mit Miss feuden, wer sich A-Lister nennen darf. Das wäre doch super. Warum auch nicht? Ja, wie auch immer. Nein, schauen wir mal. Wir werden es ja sehen dann in der Woche. Ich hoffe aber, dass da nicht so viel passiert. Es erscheint mir unnötig und sinnfrei, jetzt noch mehr Leute wieder zu verramschen quasi. Was anderes ist es ja auch einfach nicht.
Nee, da haben wir auch schon jetzt im letzten Podcast, haben da Kai und ich auch schon relativ lange und breit drüber gesprochen. Muss mal gucken, was man da macht, aber ich glaube halt schon, dass man allein für den Effekt quasi, für diesen Raw-After-Mania-Effekt auf jeden Fall den einen oder anderen hochbefördern
wird. Aber hat man nicht genug verletzte Leute, die man jetzt überraschend wieder auspacken kann? Dann Sami Zayn könnte ich doch einfach wieder dann haut Sami Zayn haut dann ohne einfach so mal Kevin Owens eins auf die Nuss, damit man die Fehde mal wieder beleben kann, die es ja so originell ist, weil wir sie noch nie gesehen haben. Gut, ich meine, dann hätten sie wenigstens beide was zu tun, das ist ja auch schon mal was, aber.
Ich kann sagen, Kevin Owens hat ja auch nichts zu tun am WrestleMania-Wochenende,
nee, insofern. Der tweetet ja recht lustig. Er ist der Typ, der dann in dem Parkeinweisungswegelchen hockt und alle anranzt. Ja. Aber da kriegt ja vielleicht noch was zu tun. Man weiß es ja nicht. Ich meine, gibt ja genug theoretisch Verletzte, die vielleicht jetzt doch nicht antreten könnten. Schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal. Nächstes Match auf der Card war dann der Kampf um die NXT North American Championship zwischen dem Velveteen Dream, dem Champion, und Matt Riddle. Du hast gerade gesagt hier, man hat es nach dem Opener so ein bisschen schwer gehabt. Was mich hier natürlich erstmal richtig abgeholt hat, war das Intro mal wieder vom Dream, der da als Freiheitsstatue reingekommen ist.
Das war super.
Matt Riddle mag ich eh. Ich finde auch das Intro von Matt Riddle halt eben sehr Bro-mäßig, ne, wie er da reinkommt und dann auch das mit den Schluppen, das mag ich unheimlich gern, finde ich witzig. Ich war heute mal wieder beeindruckt von der Art und Weise, wie sich ein Velveteen Dream präsentiert mit seinen 23 Jahren. Jedes Mal, wenn der gerade die großen NXT Takeover-Matches hat, habe ich das Gefühl, der legt da nochmal eine Schippe drauf. So viel Charisma, wie der Typ mitbringt, finde ich schwer beeindruckend. Und ich fand auch gut die Geschichte, die man hier erzählt hat. Also ein Matt Riddle, der der vielleicht etwas bessere Grappler ist, der seinen Kontrahenten hier wirklich dann auch am Boden halten will und hart bearbeiten möchte, und einen Dream, der einfach nicht aufgeben möchte und immer wieder dann auch teilweise in die Wrestling-Trickkiste greift und ganz viele Reminiszenzen anbringt. Das ist ja auch so seine Geschichte. Ich fand, das war ein sehr gutes Match. Nicht so gut wie der Opener, aber trotzdem ein sehr gutes Match und hat mir auch Freude bereitet. Hat sich aber auch da länger angefühlt als der Opener. Wie war das bei dir?
Ja, das auf jeden Fall. War tatsächlich ja kürzer sogar ein bisschen.
Genau.
Wahrscheinlich auch wegen dem Außenrum mit dem am Anfang, mit dem Einmarsch und alles. Ich finde, das war das interessanteste Matt Riddle Match, das ich bisher gesehen habe, was halt auch am Gegner liegt, weil diese, wie soll ich sagen, realitätsbasierten, aus dem MMA kommende Kampftechnik ist jetzt nicht so meins, was mich fasziniert. Aber er kann ja auch ein bisschen mehr, logischerweise. Aber ich fand auch, dass die Story sehr gut war, eben, dass der so der ernsthafte Kämpfer, der sich mal nicht von den Mindgames so einwickeln lässt, und dann halt ein Dream, der so realisiert, hups, mit dem geht's nicht so ohne weiteres, da muss ich jetzt ein bisschen noch mich mehr anstrengen, und am Schluss halt dann über die Findigkeit, also nicht unfair, aber halt durch Cleverness gewinnt, quasi.
Ja.
Und ein Riddle, der halt eben auch dann so sagt, ach scheiße, es reicht irgendwie, der Typ ist doch, hat mehr drauf, wie ich gedacht habe, wohl doch auch als echter noch, hat ja gesagt, er ist einer der Besten, aber nicht der Beste. Das war gut gemacht alles. Ich fand auch wieder die Details, irgendwie fixiere ich mich immer auf so sinnlose Details. Matt Riddle könnte vielleicht daran arbeiten, dass er nicht so rumsabbert im Ring.
Das hat er einmal gemacht, beim Close-Up.
Ein oder zwei Mal, ja. Und ich finde die Haare von Dream so faszinierend. Die waren ja diesmal hier ziemlich glatt hingeschniegelt, aber im Lauf des Matches sind sie dann quasi wie aus ihrer Umklammerung gesprungen und hat dann explodierten Haarschopf aufgehabt. Das war recht witzig. Sein Krönchen hat er ja recht schnell verloren. Am Anfang vom Match. Nein, es war wieder ein richtig gutes Match. Es war halt nicht so ein explosiver Knaller wie das erste, aber es war eigentlich gar nichts in diesmal außer dem ersten. Aber es war halt einfach toll. Ich habe gesagt, das erste hat mich ein bisschen gespoilert für den Rest. Im Wow-Faktor, sag ich jetzt mal.
Ja.
Auch und in der Dynamik. Da hat halt einfach alles gepasst, was ich auch nie gedacht hätte vorher, aber war super. Hat mich jetzt von den War Raiders endgültig komplett überzeugt. Die sind toll. Die finde ich echt cool. Das Match hier war halt die Kontraste und die Aktionen. Es hat einfach alles wieder gut gepasst. War richtig gut und ich fand den Sieger prima. Ich fand gut, dass Dream das gewinnt, weil der kann, also bei dem mache ich mir zum Beispiel riesen Sorgen, wenn der mal hochbefördert wird, weil das in dem Rahmen gar nicht mehr funktionieren kann. Der braucht die Inszenierung außenrum so und die gibt's dann halt in den großen Shows nicht in dem intimen Rahmen, wo es klappen kann, denke ich. Also da wird er dann ein bisschen verbraten, weil sein Einmarsch oder sein Charakter flachfallen wird, leider. Deswegen kann er noch möglichst lang bei NXT bleiben. Und ich fand auch sehr schön, dass sie am Schluss dann quasi beide Respekt voreinander hatten.
es war ja eh so eine Geschichte. Man hat ja auch das Gefühl gehabt, dass ein Matt Riddle, er war ja schon der dominantere Charakter hier in dem Match, dass auch Matt Riddle ja zwischendurch fast so ein bisschen frustriert gewesen ist. Da gab es ja auch so eine Szene, wo er dann nochmal auf den Dream eingeschlagen hat, obwohl er schon im Seil gewesen ist und so. Also man hat da auch schon so ein bisschen Charaktertiefe. Also man hat so gezeigt, dass ein Matt Riddle auch durchaus ein Temperament mitbringt und dass er dann auch mal bereit ist, hier so ein bisschen über die Grenzen des Legalen hinauszugehen. Das fand ich gut, weil das sieht man ja auch dann nicht so, weil Matt Riddle ist ja nun mal so ein Bro-Charakter, so ein cooler Typ.
So ein relaxter Charakter. Und die Aggressivität, genau. Also die über das Match-Aggressivität, also so der Frustaggressor, der dann so rauskommt. Und auch am Schluss, wie er so ungläubig schaut, dass er sich jetzt hat aufrollen lassen, das fand ich, also hat er gut rübergebracht. Das stimmt. Also auch dieser, dass da hinter dem Typen jemand steckt, dem sein Bong jetzt quasi ausgegangen ist und der dann wirklich aggro wird. ich fand, was mich ein bisschen enttäuscht hat, war, tatsächlich, sie haben es versucht, aber dann irgendwie ist es nicht sauber rübergekommen im Kommentar, was jetzt das Positive, das Negative ist, dass er barfuß wrestelt. Das
stimmt.
Dann fragt Nigel, erklär mal, was der Vorteil ist. Und dann sagt der Nigel, erzählt er ja die Nachteile. Ja, er hat die Knochen sind nicht so gut geschützt. Das kann ich mir denken. Was ist der Vorteil? Und prompt hinten nach hat ihm ja Dream auch mal ordentlich draufgetrappt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war das Match.
Ja.
Also da kam und irgendwie ganz vage mal, dass er im Ring bessere Kontrolle hat, weil die Zehen im Ring besser im Seil oder irgend sowas. Das fiel ein bisschen flach, weil ich ja der letzte prominentere Name, der barfuß gewrestelt hat, war doch glaube ich Rusev. Und da ist es kann dann sein, mal still und heimlich irgendwann entsorgt worden, weil er sich irgendwie mal wohl das Gelenk irgendwie verknackst hat, Knöchel verknackst hat wegen und seitdem hat er auch Schuhe an. Das beim mal gucken, ob das der Herr Riddle langfristig durchziehen kann, wäre halt natürlich ein Merkmal. Stört mich auch gar nicht. Also ich fand nur total, dass der Kommentar das dann an der Stelle ein bisschen verschütt gegangen ist. Wobei grundsätzlich ich sagen muss, ich streue es hier mal wieder ein, Kommentar war echt gut, aber mir nach wie vor reibe ich mich ein bisschen, dass Mauro Ranallo seine Catchphrases unbedingt unterbringen muss. Ich meine, die Alliterationen, na gut, aber hier, ich muss unbedingt mindestens einmal ganz aufgeregt Mama Mia schreien. Das muss sein, aber ich bin immer noch, eigentlich Percy Watson gefällt mir jedes Mal besser. Der macht seine Rolle als drittes Rad am Wagen quasi echt gut und besser wie die im Main Roster.
Ja, deutlich. Aber wie gesagt, das ist auch hier so in der Kombination, glaube ich, funktioniert das auch echt gut, dass du ja auch gerade diese neben dem ja lauten Mauro Ranallo ja dann auch wirklich diesen ruhigen Analytiker Nigel McGuinness hast, der übrigens auch gerade im nächsten Match ja mit seinen deutschen Einwürfen mich echt ein paar Mal zum Lachen gebracht hat. Und dann eben auch ein Percy Watson, der da gut funktioniert. Bin ich komplett bei dir.
Es hilft wahrscheinlich auch, dass die nicht so zwingend offensichtlich kontrovers gegeneinander Meinung haben müssen. Ein Percy Watson kann eine vernünftige Meinung haben. Ein Nigel McGuinness ist manchmal ein bisschen heel-freundlich, hört man ja auch, macht ja auch nichts, ist völlig okay, aber nicht so furchtbar aufdringlich, meistens zumindest, wie halt im Main Roster. Und auch dann beim nächsten Match dann auch ein Vic Joseph, der fügt sich da auch nahtlos ein. Wobei der ja eigentlich eine Rolle übernommen hat, die er ja bei NXT UK selber gar nicht betreibt. Der ist ja eigentlich der Play-by-Play-Mann. Hier war er ja quasi der Color-Commentator. Hat echt gut funktioniert, ja.
Also gut funktioniert. Lass mal gerade den Kampf noch abschließen. Ich will noch einmal ganz kurz, weil ich auch die Reminiszenzen angesprochen hatte, die Hulk-Up-Sequenz fand ich super witzig vom Dream, der dann nochmal Hulk Hogan angespielt hat, auch ganz viele Aktionen natürlich von Legenden mit eingebaut hat, vom Fame-Asser bis zu Randy Savage Top Rope Elbow und Top Rope Double X Handle Blow. Das hat mir schon echt extrem viel Spaß gemacht. Und der Kampf war gut. Nicht Weltklasse, aber schon sehr gut und auf sehr hohem NXT-Niveau. Man muss ja immer inzwischen da schon Abstufungen machen, weil das einfach so klasse ist. Aber top, kann man nichts gegen sagen. Gute Geschichte erzählt, hat neue Facette von Matt Riddle gezeigt, hat den Velveteen Dream weiterhin stark aussehen lassen und auch clever aussehen lassen, als jemanden dastehen lassen, der eben auch gegen einen vielleicht kampftechnisch überlegenen Gegner bestehen kann. Hat mir gut gefallen. Und am Ende vom Tag bleibt der Velveteen Dream North American Champion. So, dann gab es einen kurzen Schwenk auf das Publikum. Und da saß dann Kushida, jemand, den man vielleicht kennt, wenn man irgendwie New Japan zuletzt geschaut hat. Da hieß es ja auch, dass der Vertrag ausläuft. Der wird jetzt dann demnächst bei NXT antreten. Ich vermute jetzt mal, dass er dir allerhöchstens vom Namen her was sagt, weil ich weiß, dass du kein New Japan-Gucker bist.
Genau, ich habe auch mir gedacht, ich habe den Namen mitbekommen. Ich weiß, dass das ein signifikante japanische Wrestling-Figur ist, aber mehr halt auch nicht.
Er ist sechsfacher IWGP Junior Heavyweight Champion, zweifacher Tag Team Champion. Er hat den Super J-Cup gewonnen und war auch zum Beispiel 2017 bei der Pro Wrestling Illustrated Nummer 20 unter den Top 500 Singles Wrestler und war auch ehemaliger Ring of Honor World Television Champion. Also der hat da einiges aufzuweisen. Ist ein Star. Ich bin gespannt, ob er sich wirklich dann auch in dem Haifischbecken WWE wirklich da durchsetzen kann. NXT mache ich mir keine Sorgen. Main Roster mache ich mir sehr große Sorgen. Wir haben gesehen, was viele andere Japaner für ein Schicksal erleiden, muss man ja inzwischen schon fast sagen.
Also ich würde ja schätzen, wenn es den Brand so lange gibt, dann landet der natürlich bei Tour 5. Ja. Weil da würde auch Nei passen. Ich meine, ich finde jetzt, ein Hideo Itami, da ging halt alles schief, was schief gehen konnte, angefangen mit den Verletzungen und danach wollte er wohl auch nicht mehr wirklich. Aber ich finde, der Tozawa hat sich da ganz, der hat sich ganz bequem gemacht. Und da spielt er ja macht eine solide Figur. Also er macht gute Matches, sticht nicht heraus, zugegeben, aber auf jeden Fall hat er dann eine bessere Position, wie wenn er im Main Roster irgendwie rumeiern täte ab und zu mal. Und da, von der Figur her passen solche Leute ja doch viel besser rein. Also ich würde sagen, der wird irgendwann mal NXT, wenn er durchlaufen hat, landet er bei Tour 5. Das ist jetzt vielleicht nicht das höchste der Gefühle, aber warum auch nicht? Ich meine, Buddy Murphy hat sicher auch dank dem Herrgott, dass er nicht im Main Roster gelandet ist, würde ich behaupten.
Ja, wie gesagt, da glaube ich immer noch, dass wir den bald im Main Roster sehen, aber schauen wir einfach mal.
Dann würde er sich zurückwünschen, dass er wieder zu Tour 5 Live zurück dürfte.
das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Nächster Kampf war das Match, auf das ich mich persönlich an diesem Wochenende fast schon am meisten gefreut habe. Es sind einige Matches dabei, auf die ich mich sehr freue, aber Pete Dunne gegen Walter um die NXT UK Championship, das ist schon was. Da hängt mein Herz dran. Ich habe es letztes Mal schon im Preview-Podcast gesagt. Die beiden habe ich schon live hier vor 350 Leuten im Clubbahnhof Ehrenfeld wresteln sehen. Und die jetzt hier auf der ganz, ganz großen Bühne zu sehen, ist halt geil. Und Walter ist einer meiner absoluten Favoriten. Ich habe diverse Interviews mit dem gemacht, habe ihn oft getroffen. Absoluter Profi, ein absolut guter Typ, muss man auch sagen. Und dann hier auf der ganz großen Bühne abzuliefern. Und mich hat dieser Kampf komplett mitgenommen. Und für mich, das sage ich jetzt gleich vorweg, ich weiß, dass viele wahrscheinlich sagen werden, für mich war der Main Event der beste Kampf des Abends. Mich hat persönlich diese Auseinandersetzung hier komplett gefangen genommen und das ist mein persönliches Match of the Night. So ganz subjektiv. Ich fand die Härte, die hier gehabt haben, wie die beiden sich da einfach nur, sagt man das auf Deutsch, so brutalisiert haben, wie die beiden sich auseinandergenommen haben, diese Geschichte, die erzählt worden ist, auch mit den Attacken auf die Finger, ich fand das richtig geil und das war auch im Vergleich auch zum Main Event, was mich da so ein bisschen gestört hat, war die Tatsache, dass du im Main Event hatte ich ganz oft, gerade im ersten Fall, das Gefühl, dass man so ein bisschen durch die Aktionsfolgen durchläuft und da hatte ich nicht immer das Gefühl, dass die beiden hundertprozentige Kraft in jede Aktion gesetzt haben, während ich hier bei Pete Dunne und Walter einfach den Eindruck gehabt habe, die wollen sich zerstören. Das war für mich ein Kampf und das haben die beiden super transportiert. Wie war da deine Einstellung zu? Du hast ja diesen ganz emotionalen Bezug, wie ich das zu den beiden Kontrahenten hier habe, den hast du ja nicht.
Nee, ich habe immer nur von Walter, tatsächlich halt eben von dir primär, wie toll der ist, gehört. Es ist halt nicht meine Art von Match, die ich bevorzuge. Es ist halt hier so eigentlich ein großer Brocken und ein nicht ganz so großer Brocken, der aber, also die Diskrepanz war ja eigentlich ganz cool in der Story in der Hinsicht. Großer Mann, der durchaus was kann, aber primär durch seine Kraftaktion, Kraftaktion ist auch der falsche Ausdruck, die Wuchtaktionen. Ich meine, er hat jetzt nicht so Kraftakt, ich stemme jetzt 15 Leute auf einmal hoch, aber ich hau dem halt einfach so einen Job drauf, dass es knallt. Und den Shotgun-Dropkick, der ist natürlich noch, also der ja schon bei Finn Balor immer fies aussieht, wenn da aber so ein 300-Pfund-Mann fast so das auspackt, dann sieht's noch viel fieser aus. Meine Herren, dass das hier so eben die rohe Gewalt quasi hier so rüberkommt. Das ist halt ein Kampf gewesen. Ich habe einen Review gelesen, der trifft es eigentlich ganz gut. Dass Walter gewinnt, haben wir uns ja alle gedacht vorher, denke ich, dass das passieren wird. Aber dass halt, wie sehr sich ein Pete Dunne dem Unvermeidbaren, wie sehr kann er sich dem gegenüberstellen? Weil er ist halt einfach ein Kopf kleiner gefühlt und halb so schwer, was natürlich nicht ganz stimmt. Aber dass wie sehr sich der jetzige Bruiserweight gegen diese Kraftmaschine, gegen diese Masse, diese Anomalie, wie es ja so schon in der Austrian Anomaly, gegen den Ringgeneral quasi erwehren kann, bevor halt dann das Unvermeidliche passiert. Das war die Story interessanter gemacht, aber das Match an sich war jetzt halt nicht so meins, weil halt doch relativ langsam, relativ wenig dynamisch, also nicht, stimmt ja auch nicht ganz. Es gab sehr dynamische Geschichten. Wenn dann ein Walter von einem Top Road runter hüpft, dann hat das auch, wirkt das auch sehr imposant. Gar kein Thema. Also es hat mich schon auch abgeholt dann. Wobei ich zu einem Punkt, wo mich immer ein bisschen, das Einzige, was mich an Pete Dunne ein bisschen stört, ist diese Aktion mit, ich mach die Finger kaputt. Weil eigentlich, wenn er mal einen Finger abgebrochen hat, dann ist das Match vorbei. Eigentlich, wenn man es wirklich machen würde, wenn ich jemand den Finger abknickt, dann macht der nichts mehr in diesem Match mit der Hand. Aber deswegen ist das irgendwo ein bisschen eine Aktion, die ein bisschen dumm ist in dem Zusammenhang. Wir wirken eigentlich echt, aber die echteste Aktion, die machen wir doch nicht, weil wenn sie echt wäre, dann wäre alles sofort vorbei. Das stört mich ein bisschen. Das ist ja nicht das Gleiche wie, oh, er hat jetzt sein Knie verletzt und kann nicht mehr laufen, humpelt mal ein bisschen, weil ein abgeknickter Finger ist so drastisch, da gibt's nichts. Da tue ich mir sehr schwer zu glauben, der hat ihm jetzt wirklich einen Finger geknickt.
Ja.
Aber gut, es ist, wie es ist. Muss man halt akzeptieren oder hinnehmen und seine Disbelief suspenden, wie es so schön auf Englisch heißt.
Genau.
Aber dafür, ja, es war schon sehr cool. Hilft natürlich, dass das ganze Ambiente, die Kommentatoren und das Publikum gepasst hat. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es war mein Match des Tages.
Ja, ich glaube da, das ist wirklich auch starke Geschmackssache. Für mich, ich liebe die ganz, ganz viele Matches von Walter. Wir haben schon ganz oft auch in den Live-Reviews von WXW gesagt, es gibt keine schlechten Walter-Matches. Und das hier war, ich fand's klasse. Ich kann das jetzt gar nicht irgendwie großartig kategorisieren, in welche Schublade ich da stecken würde. Ich fand das aber richtig geil. Ich fand die Geschichte, die erzählt worden ist, super spannend. Auch die Art und Weise, wie dann auch wirklich einen, du hast gerade gesagt, wie Pete Dunne sich dagegen gestemmt hat und teilweise auch Walter dominiert hat. Und wie auch Walter, der ja wirklich hier die große Kraft auch gewesen ist, dann auch teils verkauft hat, dass ihn ein Pete Dunne wirklich ein paar Mal kurz davor, oder dass ein Pete Dunne kurz davor war, ihn hier zur Aufgabe zu zwingen, zum Beispiel da in diesem einen Lock, den er da am Boden gehabt hat, wo er ihm dann auch noch die Finger gleichzeitig verbogen hat und Walter geschrien hat bis zum geht nicht mehr. Was ich nicht so zum Beispiel mochte, das haben wir jetzt hier gesehen, das haben wir auch im Match zwischen dem Dream und Matt Riddle gesehen, das war diese Geschichte, wenn einer vom Top Rope springt und der springt einem gleich in den Triangle Choke oder in die
Ja, stimmt, da waren manchmal Koordinationsgeschichten auch da so, wo der Übergang nicht sauber funktioniert hat, weil zu klar war, was dass danach jetzt irgendwie eben ein Aufgabegriff folgen muss und die Abstände vielleicht nicht so ganz gepasst haben. Das fällt halt in so einem Umfeld, wo sonst immer alles so super funktioniert, viel mehr auf.
Ja, genau. Das hat mich hier weniger gestört. Das hat mich beim Dream Riddle Match stärker gestört. Aber generell wirkt das natürlich immer so ein bisschen gestellt, sage ich mal. Was ich dann eben wiederum sehr, sehr mochte, war dann auch die Finisher-Phase, wo du wirklich das Gefühl gehabt hast, dass jetzt Walter langsam auch die Schnauze voll hat und dann, nachdem ihm Pete dann ständig die Finger verbogen hat, auch einfach nur noch die Lariats hinten reingeschlagen hat, am Ende diese Super Powerbomb dann vom Top Rope und dann eben auch noch mit dem Big Splash obendrauf und das war's dann, der knapp 700 Tage Reign, 680 oder wie viel es gewesen sind.
85.
Ist vorbei. Sorry, das ist auch eine Art und Weise, wie ich Wrestling liebe, weil es einfach viel, viel härter und viel körperlicher ist als ganz, ganz viele Wrestling-Matches, die wir jetzt gerade bei NXT oder dann auch im Main-Roster sehen. Ich finde, das ist mal eine tolle Abwechslung. Das war ein Kampf, der stach für sich heraus, hat 25 Minuten 40 gedauert, also sehr lang, um es mal so auszudrücken, aber ich habe mich zu keiner Sekunde gelangweilt. Ich wollte sehen, wie das hier eben weitergeht. Ich wollte sehen, mit welchen Aktionen, die beide sich als nächstes bearbeiten werden, und ich mag diese Art von Kämpfen, und ich glaube, wenn man das mag, diese stiffe Action, dann ist das hier ein Kampf, den man gesehen haben muss, und für mich, gerade auch mit der persönlichen Geschichte dahinter, dass ich kann mich dran erinnern, ich habe Pete Dunne irgendwann mal, ich weiß es gar nicht mehr, vor fünf, sechs Jahren oder so mal bei WXW gesehen, und da habe ich mir den angeschaut und der hat dann irgendwie seine Aktionen gemacht und da hast du gesagt, ja geil, das ist so ein typischer 0815 Indie-Wrestler, aus dem wird nie was. Ne? Da war er noch ein bisschen speckig irgendwie und hatte noch keine richtige Persönlichkeit, war so ein bisschen, Bully-Typ vom Gimmick her, und ich fand ihn da so langweilig und abstoßend, und jetzt auch da zu sehen, was wird aus dem, ist absolut beeindruckend. Genauso auch bei einem Walter. Den habe ich damals bei meinem, ich glaube, bei meinem ersten Karat gesehen, wo der seine ersten Gehversuche gehabt hat. Da war er noch so ein, ich sag's jetzt mal ganz despektierlich, da war er wirklich noch so ein deutlich pummeligerer, dickerer Österreicher, der mit seinem Singlet reinkam, damals noch als Big Van Walter, und der konnte halt gut zuschlagen, war aber ansonsten eher so ein ziemlich dürftiger Wrestler. Und jetzt zu sehen, was der für eine Entwicklung gemacht hat, ist unglaublich beeindruckend und ist genau das, was ich am Wrestling liebe. Und ich habe wirklich auch Gänsehaut gehabt, als dann Walter hier den Pinfall gesetzt hat und als dann die Musik ertönt ist. Und ich finde das toll. Ich kann da gar nicht genug drüber schwärmen. Ich finde das toll, dass auch da Walter jetzt diesen Schritt machen durfte. Und ich freue mich da total für ihn. So, jetzt darfst du noch was, vielleicht was Negativeres sagen, bevor ich hier als Fanboy komplett durchgehe.
Nee, ich fand recht lustig. Sie haben ja auch, das Match war ja auch ganz relativ plakativ. In der Werbung, schaut NXT UK gefälligst, so ungefähr. Ja, es war absolut zwei, dreimal sehr deutlich spürbar im Kommentar. Und das könnt ihr übrigens jeden Mittwoch live im Network sehen, was da jetzt noch kommt. Ich habe ein bisschen Sorge, ist der falsche Ausdruck. Ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt weiterführen, weil ein Walter als Champion ist, ohne das jetzt böse zu meinen, eindimensionaler wie ein Pete Dunne, weil bei NXT UK rennen halt auch primär Leute rum, die von einem Walter platt gemacht werden. Da hast Gallows hast noch, die wären realistisch, weil die ja auch ein paar Brocken drin haben, aber die haben ja gegen Pete Dunne schon nicht gewonnen. Wie sonst dann gegen einen Walter gewinnen, so ungefähr. Also der wird jetzt eine ganze Weile lang, ob der Titel, ob es wieder 700 Tage fast wären, das möchte ich ausschließen, aber eigentlich muss der jetzt mal eine ganze Weile lang ein relativ langweiliger Champ sein, weil er einfach alle nur rund macht. Und das ist vielleicht ein bisschen schade, weil, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was man sonst mit ihm anstellen soll. Also gefühlt für mich, vielleicht fällt Ihnen ja was Geniales ein, aber
ja. Ich bin halt mal gespannt, wen man da noch alles in das NXT UK-Roster reinwirft. Ne? Ich meine, wer jetzt diese Doku sich angeschaut hat, wir haben jetzt demnächst haben wir einen Ilya Dragunov, der da mit antritt. Man hat ja auch jetzt immer wieder ein paar Leute aus den USA quasi wieder zurückgeholt, um die Brand weiter aufzubauen. Also das wird ein spannender Weg sein, den diese noch junge Brand irgendwie nimmt. Und
ja gut, beim Shake-Up könnten sie ja irgendjemand aus dem Main-Roster auch nach England verfrachten, was allerdings ein bisschen kurios wäre. Wobei aber, es ist ja ein international Superstars Shake-Up. Yes. Vielleicht wird auch jetzt ein Pete Dunne wegbefördert.
Das glaube ich.
Das muss ich sagen, ich befürchte, es wird ihm dann auch nicht gut tun, weil der in dem Umfeld, in den großen zwei Shows, kann ich mir nicht vorstellen, wie er da funktionieren soll. Weil da werden sie ihn verschwenden. Das ist mein Gefühl. Wenn sie ihn jetzt wieder, wenn sie das dauerhaft zum Haupt-NXT befördern, schon eher noch. Aber gab es eigentlich schon mal Gargano gegen Dunne? Gab es schon mal, oder?
Ich glaube nicht.
Sicher auch.
Ich glaube nicht. Nee.
Das wäre zum Beispiel mal interessant. Oder auch Cole gegen Dunne. Das gab's aber. Cole gegen Dunne, das war doch im Wargames irgendwie, oder?
Da waren die beiden auf jeden Fall mit drin, ja.
Ja, also jedenfalls, es gibt genug Spielraum, wo ich sage, neue Matchups, cool und interessant, aber bei Main Roster, aber wir werden es sehen. Ich wüsste, mir fiel jetzt vom Main Roster, ja, wobei, dann befördert man halt einen Luke Harper nach England. Das wäre was, zum Beispiel. Ja. Das ist eine Idee, warum auch nicht? Der ist ja jetzt wieder fit schließlich. Schauen wir mal. Nee, also es war schöne Werbung für den Brand auf jeden Fall.
Ja, das war mein persönliches Match des Abends. Das habe ich auch erwartet so ein bisschen, muss ich dazu sagen. Weiter ging es dann mit dem NXT Women's Championship Match. Es war ein Fatal 4-Way. Kairi Sane, Io Shirai, Bianca Belair und Championess Shayna Baszler. Und ich bin ja sehr, sehr fest davon ausgegangen, dass Shayna Baszler hier ihren Titel verliert an Bianca Belair. Und im Endeffekt ist es genau andersrum gekommen. Nämlich, sie hat ihren Titel verteidigt, indem sie Bianca Belair zur Aufgabe gezwungen hat. Schade von mir aus. Aber ansonsten fand ich, das war auch ein richtig toller Sprint hier, den die Damen da hingelegt haben. Also 15 Minuten, gerade auch diese Geschichten mit den Sky Pirates, also Kairi Sane und Io Shirai, die zuerst als Team gearbeitet haben, dann später ist das aufgebrochen. Eine Kairi Sane, die da den Tränen nah war, als sie irgendwie gegen ihre Freundin kämpfen musste. Und eine Shayna Baszler, die da wirklich auch eingesteckt hat, allen voran den Moonsault von Io Shirai, der ja Knie voran einfach auf ihrem Brustkorb gelandet ist. Das war auch wieder da eine sehr unterhaltsame und sehr, sehr gute Angelegenheit. Nicht so das typische Four-Way-Match. Wir hatten nicht so oft diese typischen Phasen, wo nur zwei Damen im Ring gewesen sind, sondern wir hatten oft auch drei oder auch vier. Gerade auch diese bei den Pin-Breakups gab es da viel Abwechslung. Ich fand, das war eine runde Sache hier. Hat natürlich so ein bisschen Kontrastprogramm im Vergleich zum Four-Match, aber ich kann mich da nicht beschweren. Wie hast du es hier gesehen? Für mich war das viel, viel besser als erwartet.
ja, ich war auch sehr angetan davon. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich finde Shayna Baszler als Charakter sehr cool. Die ist, ich sag's jetzt ganz furchtbar böse wieder, für mich ist es die interessantere Ronda Rousey, weil sie einfach ihren Charakter besser rüberbringen kann, aus welchen Gründen auch immer. Lassen wir das mal außen vor. Ich finde, wobei Ronda Heel Rousey hat auch einen gewissen Charme. Ich glaube, das trifft einfach eher ihren echten Charakter besser.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Jedenfalls, was dann im Main Event passiert, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass das rauskommt, was wir uns alle wünschen. Oder ob sie uns einen Stinkefinger ins Gesicht zeigen und dann doch wieder alle buhen am Schluss. Ja, schauen wir mal. Wo war ich? Genau, also ich finde Shayna Baszler als Wrestlerin ist sie mir vom Stil her natürlich auch nicht so mein Ding mit Aufgabegriff und mehr Gewalt wie Artistik, klar. Ich fand das sehr cool, natürlich die zwei Japanerinnen haben mir am besten gefallen in dem Match. Völlig überraschend, die haben halt einfach coole Aktionen hingestellt. Sowohl einzeln als auch eben als Team. Deswegen frage ich mich, ob die jetzt dann demnächst die Tag-Team-Champions mal werden. Das wäre irgendwie naheliegend.
Ich habe ja schon für WrestleMania erwartet, dass man die irgendwie mit in dieses Four-Way-Match steckt, in irgendeiner Form. Ist da nicht passiert, leider.
Eigentlich wäre auch ein bisschen, ich sag mal, nachdem sie so viel Wert drauf gelegt haben, dass der Titel ja auch bei NXT verteidigt wird, inklusive die Champions schauen mal vorbei und sagen Hallo. Das würde ja keinen Sinn machen, wenn die beste oder eigentlich einzige Team-Variante, die bei NXT ja mir jetzt spontan einfiele, was ja die Sky Pirates sind letzten Endes. Welches andere Frauenteam soll es denn sonst sein? Die Horsewomen vielleicht, aber ja, lach mal ein bisschen momentan. Dann müsste es doch eigentlich eben, wenn die jetzt zum Main Roster kommen täten, dann wäre es ja wieder nicht bei NXT verteidigt. Also theoretisch würde ich vermuten, irgendwann in absehbarer Zeit steht das Match dann an und dann werden die Sky Pirates die Titelträgerinnen sein, weil sie es verdient haben, weil sie cool sind und weil sie sonst nichts Besseres für sie zu tun haben. Weil ja jetzt offensichtlich die Story Shayna Baszler wiederum nicht hoch befördert wird, weil hätte ich jetzt auch gedacht, dass die quasi als Rousey-Ersatz hoch befördert wird und in die Rolle schlüpfen könnte gleich. Das passiert ja offensichtlich jetzt nicht. Ich bin aber froh, dass nicht Bianca Belair gewonnen hat, weil ich die einfach immer noch nicht mag. Und die mir einfach nichts gibt. Also, oh, die hat so viel Power, die kann beide Japaner dann auf einmal hochstemmen. Ich hab's begriffen, danke. Und sie hat einen riesen Pferdeschwanz, einen harten Pferdeschwanz, mit dem sie, wobei ich sehr schön fand, dass der jetzt auch mal konsequent einmal gegen sie sauber eingesetzt worden ist.
Ja, das fand ich auch cool.
Dass die Shayna das, ich find's sehr gut, also ich fand das Match wirklich, es war schön schnell, dynamisch, wenig Leerlauf, viel Abwechslung drin. Ich hoffe, das Drama zwischen den zwei besten Freundinnen wird jetzt nicht sinnlos, sie werden jetzt nicht gleich gesplittet, weil sie haben ja vorher gesagt, wenn wir gegeneinander ran müssten, dann tun wir das auch. Das wurde hier thematisiert, aber ich befürchte den Schwerpunkt, der beim Kommentar drauf gelegt wurde, dass es vielleicht tatsächlich so schnell jetzt, oh, jetzt müssen sie einzeln und sie verfeinden sich jetzt auf einen Schlag. Ich hoffe nicht, das kommt sicher, ist über kurz oder lang von mir aus gerne, weil dann coole Matches rauskommen, aber nicht jetzt schon. Jetzt lieber erstmal als Tech-Team noch sinnvoll eine Weile agieren lassen. Aber ich finde also gut, dass die Shayna das gewonnen hat. Also ich war auch ein bisschen überrascht. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie es verloren hat, aber ich finde es okay so. Und ich finde auch gut, dass es in dem Rahmen mal auch wirklich diesmal wieder so ganz sauber selber alleine fair gewonnen hat.
Ja.
Und nicht die anderen zwei doch wieder eingegriffen haben, sondern dass sie jetzt mal das bewiesen hat, sie kann es auch alleine, gegen drei Stück sogar. Finde ich gut.
Ja, es war auf jeden Fall nochmal ein Ausrufezeichen, was man hier gesetzt hat. Ne? Man kann ja auch sein, dass sie jetzt dann schon demnächst bei NXT wieder einen Titel verliert, man weiß es nicht. Ich beschwere mich da nicht wegen. Also ich finde auch, dass sie ist ja jemand, wir haben es diverse Male schon angesprochen, die sich da toll weiterentwickelt hat die letzten Monate. Hat auch jetzt hier innerhalb der Geschichte hat es irgendwo Sinn gemacht. Ne? Auch die Art und Weise, wie sie dann Bianca Belair zur Aufgabe gezwungen hat, auch wie eine Bianca Belair dann da gekämpft hat, hat auch irgendwo Sinn gemacht, diese Geschichte mit den Sky Pirates. War toll, die Aktionen waren toll. War ein richtig gutes Four-Way-Match. Das hat sich so im Vorfeld so ein bisschen rudimentär angefühlt, so ein bisschen random, aber hat dann abgeliefert. Beklage ich mich nicht wegen. Ne? Jetzt haben wir Shayna Baszler noch weiterhin als Champion. Ich habe auch damit gerechnet, dass sie hier verliert und bin jetzt aber umso neugieriger, dass sie weiterhin Champion ist und bin da auch gespannt drauf, wie es weitergeht.
Ich frage mich immer, ob sie irgendwann mal Candice LeRae irgendwie größer pushen. Ja. Weil die hat ja jetzt, die kriegt ja jetzt auch eine frische Fehde verabreicht mit B-Playern, muss man ja so sagen. Ich meine, war ja im letzten Mal, glaube ich, mit Alaya und wer ist die andere? Vanessa Bourne. Ich habe nichts gegen Alaya, ich fand die sehr sympathisch bei wie hieß das Ding gleich, die Show?
Breaking Ground.
Breaking Ground. Fand ich sie sehr sympathisch. Und das bisschen, was man von ihr ab und zu sieht, macht jetzt inzwischen auch einen ganz ordentlichen Eindruck, aber die ist halt irrelevant.
Ja.
Und Vanessa Bourne sagt mir auch nichts. Was ist denn mit einer Mia Yim zum Beispiel? Die hat man auch schon lange nicht mehr gesehen. Diesmal habe ich sie 1000 Mal gesehen, weil sie neben Johnny Gargano in dem Einspieler gestanden ist. Also es gibt ja noch ein paar Frauen, die durchaus was haben, die man jetzt auch ausbuddeln könnte, weil gefühlt konzentriert sich der Frauenroster doch immer auf 2-3 Leute und das dann über Monate hinweg. Eben jetzt eine Bianca Belair und Shayna Baszler und die zwei Japaner, die können ja auch viel, aber ihr habt doch andere auch noch. Lasst die mich auch mal sehen. Das ist halt eben mit der einen Stunde in der Woche halt einfach doch ein bisschen wenig.
Naja. So, lass mal zum Main Event springen. Da geht's nämlich um die vakantierte NXT Championship. Es ist 2 out of 3 falls und es treffen Johnny Gargano und Adam Cole aufeinander. Beide kriegen hier wirklich gute Reaktionen zum Intro. Natürlich Adam Cole, wie immer, das Boom bei dem Undisputed Era Song, absolut lautstark, genauso wie Adam Cole, Baby. Johnny Gargano auch bejubelt worden bis zum geht nicht mehr.
Ich fand am Anfang war sehr deutlich das Buh bei Johnny Gargano, hat man sehr deutlich durchgehört und was jetzt auch kein Wunder ist, weil eigentlich haben sie ihn ja.
Eigentlich ist er ein Heel, ne?
Eigentlich ist er ja naturgemäß ist er der größte Face, der rumrennt, aber eigentlich ist er ja ein Heel aktuell. Ich meine, das Ganze ist jetzt natürlich alles durcheinander gegangen durch die Verletzung von Ciampa, logischerweise. Operation, Verletzung war es ja eigentlich gar nicht. Oder
ja, Verschleiß.
Also es war keine akute Verletzung, aber eine akute Situation, wo man eben, Nackenoperationen ist ja, macht man ja nicht zur Gaudi, logischerweise. Dass es nicht mehr gereicht hat für jetzt noch Takeover, muss es also doch ernster gewesen sein. Ist ja logisch.
Hat er gesagt, hast du dir es gibt so eine kurze Doku auf dem YouTube-Kanal vom WWE Performance Center und da sagt er ja ganz klar, was er alles für Beschwerden gehabt hat. Das muss man auch mal sagen. Ne? Also das reicht ja davon, dass er quasi manche Finger nicht mehr richtig bewegen konnte, dass er nachts aufgewacht ist, weil die Arme eingeschlafen sind, dass er ständig Schmerzen nach dem Match gehabt hat und solche Geschichten. Also es muss wohl richtig schlimm gewesen sein. Seine Frau hat auch gesagt, dass er eigentlich jemand wäre, der sich nicht über Schmerzen beklagen würde, selbst wenn er Schmerzen hätte. Und jetzt war die Zeit, wo er sich darüber beklagt hat. Und das war für sie dann auch so ein Hinweis darauf, dass er wirklich schlimme Schmerzen haben muss und dass da jetzt was getan werden musste. Und ich empfehle jedem diese Kurzdoku, die dauert irgendwie so 12, 13 Minuten. Und die ist wirklich herzerwärmend und absolut rührend, auch wie er mit seiner Tochter umgeht. Total, total schön. Und natürlich, dass hier dann Johnny Gargano dann Champion wird, habe ich auch so erwartet. Ich muss sagen, mich hat der Kampf gerade in der Anfangsphase echt nicht so mitgenommen, wie ich mir das erhofft habe. Ich finde, da war vieles dabei, was sehr choreografiert ausgesehen hat, was nicht 100% die Power gehabt hat, was auch teilweise mal so ein bisschen unsauber gewirkt hat, wo jemand nicht 100% an der richtigen Stelle gestanden hat, wo immer wieder so ein bisschen, nicht improvisiert, aber wo ein bisschen korrigiert werden musste. Das waren alles tolle, schnelle Aktionen und so, aber irgendwas hat mir da gefehlt. Wie war das bei dir? Ich meine, das war ein Match, das ging fast 40 Minuten. Ich habe wirklich so 20, 25 Minuten, bis die beiden nach draußen gegangen sind und sich da an den Ringpfosten gekloppt haben, da habe ich gebraucht, bis mich das emotional erreicht hatte. War das bei dir genauso?
Ja, prinzipiell ja. Also ich finde, ich habe erst, ehrlich gesagt, ich dachte, das Match geht länger. Also wie ich gesehen habe beim Anschauen, weil es ja nicht live war, 3 Stunden, 15 Minuten, die haben überzogen, habe ich geschätzt, dass es in diesem Match liegen wird. Aber das war ja eigentlich für das, dass es 3 Falls waren, war es ja eher kurz fast schon für NXT-Verhältnisse.
Ja. Also es war nicht aber schon längere gesehen.
Ja, kurz zu dieser Doku übrigens noch, auf dem WWE-YouTube-Kanal oder auf dem Performance-Center-YouTube-Kanal?
Performance-Center.
Ja, weil ich habe den erst vor kurzem entdeckt, dass es den überhaupt gibt, gefühlt. Ich habe so gedacht, hups, da gibt's einen eigenen Kanal für.
Ja.
Huch, aber habe nie wirklich drauf geschaut, muss ich mal nachholen, weil das ja eigentlich super interessant ist, behind the scenes und das ganze Zeug. Achso, hast du ja auch gelesen, oder? Das ist jetzt dann Fox ab, wenn dann SmackDown wechselt, gibt's eine behind the scenes Show oder so.
Ja, habe ich auch gelesen. Ja.
Klingt irgendwie ein bisschen kurios, aber schauen wir mal, ob die werden wir hier wahrscheinlich eh nie offiziell zu sehen kriegen, vermute ich jetzt mal.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Außer
ja.
Sie läuft auf dem Network irgendwann, aber wenn es dann 4 Wochen später ist, sind das jetzt ja leider auch nur begrenzt. Ja, mal schauen. Nein, aber ich fand also schon doch im Anstieg, dass Johnny Gargano ganz eindeutig als Face positioniert wird, aber weniger als Face empfangen wird als ein Adam Cole, der ja eigentlich ein Heel ist, aber zu cool ist, um als böser Heel durchzugehen, quasi. Mhm. Deswegen, die Leute möchten ja einfach seine Catchphrases bejubeln. Ist ja, also Gargano jetzt dieser schnelle Speed-Turn wieder zum Face, das war halt einfach aus der Not geschuldet gefühlt.
Ja.
Sonst, ich meine, wenn die Frage ist eigentlich, hätte ja Ciampa, Gargano, dass es das Match hätte sein sollen, haben sie ja gesagt, haben wir ja auch erwartet. Aber wie hätte das denn wirklich, hätten sie den Turn dann auf den Main Roster gemacht, wenn es gegangen wäre? Weil eigentlich im Nachhinein wäre es besser gewesen, sie hätten sie nicht kurz in den Main Roster geschickt.
Ja.
Ich gehe auch davon aus, dass Johnny Gargano jetzt nicht befördert wird. Es ja. würde keinen Sinn machen. Wenn er verloren hätte, ja, aber er hat ja nicht verloren, ergo bleibt er jetzt erstmal noch ein halbes, weil bis Ciampa gesund wird, macht ja auch keinen Sinn jetzt nach dem Schluss,
aber,
wenn man mal ehrlich ist.
Aber genau das wird ja gemunkelt. Es wird ja genau das gemunkelt, dass er eben so lange im Main Roster, im NXT-Roster bleiben soll, bis Ciampa wieder fit ist.
Ja, aber eigentlich greifen wir jetzt den Schluss kurz vorab oder
greif vor.
Müssen wir. Also der Schluss war ja wieder so der Klassiker, also Gargano hat dann gewonnen, wir reden ja dann noch drüber, über das Wie. Dann kommt die Candice raus, feiert mit ihm, was ja auch naheliegend ist, warum auch nicht. Und dann stehen sie auf der Rampe und drehen sich um und dann kommt unten rechts wieder das Copyright-Logo, was ja im Zusammenhang mit Gargano immer was verspricht, oh, da könnte jetzt noch was passieren. Und siehe da, Tommaso Ciampa kommt raus. Nicht überraschend, also er kommt nicht rausgestürmt, sondern mit seiner Nackstütze natürlich, kommt aber raus und sie schauen so und dann kommt er raus und sie gratulieren sich und umarmen und alle sind glücklich und man hat fast Tränen in den Augen, ich jetzt auch gerade. Lustig. Also sie sind eine große glückliche Familie, die DIY-Familie ist jetzt wieder zusammen und alle sind super happy miteinander.
Ja.
Ein bisschen, wenn man mal überlegt, storytechnisch irgendwie total schwachsinnig, weil es gibt keinen, ich meine, wobei natürlich, wie du auch gerade gesagt hast, ein Ciampa ist durch diese Operationsgeschichten, die auch eingespielt wurden, kurz, man sieht ihn mit Frau, mit dem Kind, wie er sein kleines Kind knuffelt, da wird er sympathisch gemacht.
Ja, natürlich.
So, also im Alltempo Ciampa, der jetzt ein Jahr lang das größte Arschloch war und den Johnny Wrestling korrumpiert hat quasi, jetzt plötzlich ist er wieder der Gute, er hat quasi mit einem Schnipp erkannt, dass er eigentlich doch ein guter ist. Ich habe nichts dagegen. Ich fand die als Face-Team auch super. Als Heel-Team wären sie jetzt auch cool gewesen, aber geht halt jetzt zwangsläufig nicht. Ich frage mich aber, ob jetzt das große Match, ist es dann ein Match unter Freunden quasi, wenn es dann soweit ist? Oder ist er dann doch wieder magisch, dann doch wieder Heel nach seiner Verletzungspause?
Mal gucken.
Schwierig. Also war aber natürlich ein schöner Feel-Good-Moment jetzt am Schluss. Der halt einfach das Tüpfchen auf dem I. Zurück zum Match wieder. Ich gebe dir recht, bis zum ersten Fall war alles irgendwie, es hat mich nicht abgeholt zu dem Zeitpunkt. Da stehen zwei Leute im Ring, die echt toll sind, aber irgendwo hat es nicht geklickt. Irgendwie, am Anfang. Ja, also über weite Strecken sogar, wenn man so will.
Es wirkte eben so ein bisschen wie auf Autopilot, finde ich, am Anfang. Ich weiß nicht, ich vermute, dass die beiden sich da was ganz Besonderes ausgedacht haben, um die ganze Geschichte aufzubauen. Trotzdem hat da vieles für mich nicht so recht funktioniert. Also mir hat da die Intensität, also trotzdem die ganzen Aktionen, wie gesagt, aus technischer Sicht gar nicht großartig was zu bemängeln, aber mir hat da ein bisschen was an Intensität immer wieder gefehlt, sondern man hat einfach da eine Aktion nach der anderen gezeigt, die hatten auch alle irgendwie so eine gewisse Art von Impact, aber irgendwas hat mir da gefehlt. Ich kann es nicht greifen und ich kann es dir nicht sagen, aber es war nicht so, dass mich der Kampf hier wirklich dann gefangen genommen hat. Das hat einfach gebraucht und diese Anfangsphase hat sich für mich sehr, sehr lang angefühlt, um da jetzt mal so ein bisschen zu motzen. Das wurde dann anders nach dem, es war ja zu erwarten fast schon, dass da Cole den ersten Fall holt.
Ach so, richtig. Beim ersten Fall, das war das, was ich am Anfang gemeint habe noch, wo die Koordination aufgefallen ist. Da war ja super sichtlich, Johnny Gargano kniet am Boden, schaut sich quasi um, wann kommt denn der Cole endlich, um mal seinen Fuß in den Kopf zu hauen, damit ich gepinnt werden kann. Das war erstaunlich, für NXT-Verhältnisse erstaunlich offensichtlich, wie das hier die Koordination nicht super rund lief, weil normalerweise muss der doch nicht schauen, wo der kommt. Die Aktion muss doch klar sein. Also es hat sich komisch angefühlt, irgendwie so, komm, pin mich jetzt, ich muss mal hier abwarten, dass hier irgendwie diese zwei wirklich guten Leute da quasi so holprig sind in so einem Schlüsselmoment.
Ja, eben. Aber das hat sich dann so ein bisschen gegeben. Ich finde, als dann die zum zweiten Fall, als es dazu gekommen ist, da hatte man dann schon so ein bisschen das Drama aufgebaut. Auch gerade, dass ein Gargano dann immer dagegen kämpfen musste. Und da hast du dann das Gefühl gehabt, dass ein Gargano auch dann quasi in den nächsten Gang geschaltet hat und immer aggressiver geworden ist. Es gab auch immer mehr von diesen Schlagwechsel zwischen den beiden. Und die wurden auch härter. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass man da dann auch wirklich aufgedreht hat. Und was mich dann auch da wiederum so ein bisschen gestört hat, war, dass Cole so schnell im Gargano-Escape ausgetappt hat. Das war ja wirklich innerhalb von Sekunden, man kann
ja sagen.
Ja, aber
das haben sie ja, also das haben ja die also entweder war es ein Fehler oder es war Absicht, also die Begründung der Kommentatoren dafür, ich glaube Nigel hat es erklärt, die macht eigentlich schon Sinn. So nach dem Motto, wenn ich habe ja noch eine zweite Chance, wieso soll ich mich jetzt stundenlang würgen lassen und mich dafür schwächen für den entscheidenden letzten Pin? Dass er also quasi taktisch sagt, okay, scheiße gelaufen, den fresse ich jetzt den Pin, aber ich lasse mich nicht noch quälen so lang. Das klingt eigentlich logisch. Aber ja. In dem Moment war es ein bisschen abrupt natürlich, weil man nicht gewöhnt ist, dass, also, naja, wobei es gibt ja oft, dass die Leute ganz schnell aufgeben, aber in dem Fall fühlt es sich halt ein bisschen komisch an, ja. Aber ja,
es war halt ohne Aufbau, das meine ich. Es gab ja nicht dann wirklich vorher irgendwie so eine Art Sequenz, wo dann auch ein Gargano darauf hingearbeitet hätte irgendwie. Es waren einfach quasi die normalen Aktionen, die alle heftig waren und alle stark waren, aber es war nicht so, als ob er jetzt gezielt irgendwie da auf diesen Finishing-Move oder auf diesen Aufgabegriff hingearbeitet hätte. So, das meine ich eben, weißt du? Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Nichtsdestotrotz, zweiter Fall hat mir besser gefallen. Und dann dritter Fall, muss man ja sagen, das hat ja auch wiederum, das waren sehr lange Abstände zwischen den einzelnen Falls. Ne? Also erster Fall nach knapp 14 Minuten, dann nach knapp 21 und dann wirklich auch noch mal nach 17 Minuten. Also nach 38 Minuten gab es dann den dritten Fall. Und jetzt ist natürlich dann wiederum die Frage, es hat natürlich ein Gargano hat natürlich am Ende extrem viel gefressen. Es gab einen Rev-Bump, es gab den Eingriff von der Undisputed Era. Und jetzt will ich mal ganz kurz hier deine Meinung hören. War dir das schon zu viel, das, was Gargano hier eingesteckt hat? Weil ich habe schon im Hintergrund so ein bisschen die John Cena-Musik gehört.
Also, wenn es jetzt jemand anders gewesen wäre und es nicht in die Story so gut passen würde, dann würde es mich wesentlich mehr stören, glaube ich, weil es einfach so viel war, eben, dann der Tablespot, dann, der ja ganz cool war eigentlich, und der Tisch hat sich ja auch tapfer gewehrt dagegen. und dann eben Undisputed Era kommt raus und haut ihn ein paar Mal satt auf die Fresse und dann macht er alle drei rund und dann kriegt er aber doch im Ring, wo man jetzt denkt, okay, das wäre jetzt eigentlich die klassische Situation, er ist Superman, aber muss am Schluss dann doch an der letzten Hürde scheitert er doch noch am Cole, aber nein, dann kommt er da auch wieder raus. Ja, es war eigentlich, da muss man mit dem Flow mitgehen, sag ich jetzt mal. Und weil es halt ein Johnny Gargano ist, der endlich einmal nicht der Depp ist, sondern hier jetzt endlich mal das Happy End mitnehmen darf, da kann man es akzeptieren. Sonst wäre es, aber eigentlich losgelöst betrachtet, war es ein bisschen arg viel des Superman-Seins, das stimmt schon. Aber einem Johnny Gargano gönnt man es und deswegen kann man es da auch an der Stelle schon mal geflissentlich akzeptieren, dass da mal ein bisschen zu viel des Guten war.
Ja, das habe ich dann auch so akzeptiert, muss ich sagen. Es war mir war es phasenweise schon ein bisschen zu viel, gerade auch als dann Gargano wirklich nochmal dezidiert jeden einzelnen Member von der Undisputed Era nochmal abgefertigt hat, nachdem schon Adam Cole auf den gelandet ist. Nichtsdestotrotz, also ich finde, mir war es ein bisschen viel hier und da, aber es hat natürlich, wie du schon gesagt hast, super in die Geschichte gepasst und hat dann eben auch diese Emotionalität natürlich erzeugt und vor allem auch, da war das Publikum dann auch wirklich hinterher mit dabei und da waren sie dann auch auf der Seite von Johnny Gargano und haben ja auch wirklich jeden Nearfall gefressen und jeden Superkick und jede Aktion und so, das war ja dann auch wirklich eine geile Atmosphäre, finde ich, die dann da kreiert worden ist. Und dann am Ende, wir haben es gesagt, es gab den Rev-Bump, es gab die Undisputed Era und zum Schluss tappt dann eben ein Adam Cole doch aus, nachdem er fast im Seil gewesen ist, dann rollen sie nochmal durch nach hinten und Adam Cole gibt auf und für Johnny Gargano ist die lange Reise und das ist ja auch immer das Ziel des Wrestlings. Du willst dir diese Reise erzählen von einem Herausforderer, der alle möglichen Hindernisse aus dem Weg räumen muss, der vielleicht auch sich selbst verändern muss, damit er irgendwie ans Ziel kommt. Das hat Gargano ja wirklich auch getan in diesen letzten Jahren, wo er da bei NXT aktiv gewesen ist und gerade in dieser Fehde mit Tommaso Ciampa. Es hat diese Entwicklung gegeben und das war jetzt eigentlich noch der gewaltige I-Punkt hier auf der ganzen Geschichte. Mir hat's gut gefallen. Ich bin aber nicht komplett Feuer und Flamme, muss ich dazu sagen. Nee,
ich habe ja auch, wenn ich so vom werten Herrn Jonker den 5-Sterne-Review lese, denke ich mir auch, Da war da aber auch sehr Momente, ne? Oder ich meine, ein 5-Star-Match war das für mich nicht. Es war, also dafür hat einfach über zu viele lange Strecken nicht alles geklickt. Der Schluss war super, wenn man eben damit klarkommt, dass es ein bisschen cartoonig war im Sinne von Superman Gargano, ja, der alle Hindernisse überwindet. Ja, ich finde übrigens auch das betont, er ist jetzt der erste Triple Crown Champion von NXT.
Ja.
Finde ich auch besser, weil ein Adam Cole hat natürlich den Tag-Titel auch gehalten, aber halt eben über die Freebird-Rule quasi. Deswegen fühlt er sich nicht für mich wie so ein wertiger Tag-Team-Champion an. Wobei, wie viele Matches hat er denn wirklich gemacht als Tag-Team-Champion? Eher wenig doch, oder? Sondern immer die anderen eigentlich. Die anderen drei haben sich durchgewechselt. Aber er wird halt jetzt höflicherweise mitgezählt. Hier auch noch, weil es mir gerade auch noch eingefallen ist, was hat eigentlich Adam Cole am Anfang des Matches verloren aus dem Mund raus? Was war das?
Weiß nicht, habe ich nicht gesehen.
Das sah aus wie also ich habe irgendwas längliches Weißes. Ein Mundschutz kann es nicht gewesen sein, weil er keinen Mundschutz hat. Spucke war es auch nicht, weil das war was Solides. Und es langgezogener Kaugummi. Es kann doch nicht sein, dass die Kaugummi während Match essen, oder?
Doch, das machen einige Wrestler.
Also am Schluss ist ja auch mal, kurz vorm Schluss ist auch was Rundes rausgekommen, wo ich mir gedacht habe, hat da jetzt jemand einen Zahn verloren? Weil in der Nahaufnahme ist das aus, als ob Adam Cole unten plötzlich ein paar Zähne nicht gehabt hätte. Hat er aber gehabt. Nein, der Punkt ist, am Anfang, wenn es jemand nochmal nachgucken möchte, es war fast am Anfang, er hat irgendwas aus dem Mund, ist ihm gefallen. Es war beim Haltegriff und er hat das eingesammelt wieder. Hat es dann mit einer Hand genommen und festgehalten. Also okay. Aber ich habe nicht gesehen, dass es wieder reingesteckt hätte. Auch dann wäre es irgendwie ekelhaft, dass ein Kaugummi, der jetzt ihm rausgefallen ist, wieder in den Mund nehmen würde. Das war ganz komisch, aber offensichtlich hat er es bemerkt und hat es dann weggeräumt, damit es nicht so rumliegt. Es war kein ganz so kleines Stückchen. Also ein einzelner Zahn wäre es auch nicht gewesen. Der Jeff Hardy Gedächtniszahn, oder? War das ja. Jeff Hardy? Damals. Also es war ein bisschen kurios, aber nur so Detailhaben. Ich weiß auch nicht, warum ich mir so Quatsch immer merke dann. Aber nein, aber also das Match, es war ein cooler Abschluss, stimmungstechnisch, aber nicht das perfekte Match, wo anderweitig Leute der Meinung sind, für mich gefühlt, für dich ja offensichtlich auch nicht.
Ja, ich glaube, da gehen die Meinungen auch stark auseinander. Ich glaube auch, dass man da, wenn man komplett in den Charakter Johnny Gargano und Adam Cole, wenn man da komplett invested ist, glaube ich halt schon, dass man das als ganz, ganz herausragendes Match so sehen kann. Ich habe da tatsächlich ein bisschen mehr auf das Wrestling geachtet und habe mich dann am Ende auch drüber gefreut und habe mich dann am Ende auch mitnehmen lassen. Aber es hat eben echt ein bisschen gedauert, muss ich sagen. Das ist vielleicht auch der Stipulation geschuldet. Vielleicht, wenn es ein normales One-Fall-Tour-Finish gewesen wäre, hätte ich das vielleicht anders empfunden. Vielleicht auch, wenn der Kampf ein bisschen kürzer gewesen wäre. Weiß nicht, so hat es für mich einfach gebraucht, bis ich da reingekommen bin. Ändert nichts dran. Das war ganz, ganz großes Drama, was die beiden hier erzählt haben. Das war eine tolle Geschichte. Es ist ein toller Abschluss des Weges von Johnny Gargano, vom DIY bis jetzt hierhin, bis zum Champion. Dann noch dieser emotionale Abschied, den du gerade eben da schon, oder Abschied, das emotionale Ende des Pay-Per-Views, den du gerade schon angesprochen hast, mit Candice LeRae und mit Tommaso Ciampa natürlich. Das war schon schön einfach. Also da habe ich auch ein Tränchen verdrückt, vor allem auch, wenn man sich diese Doku da nochmal angeschaut hat. Da muss man auch einen Tommaso Ciampa einfach nur gern haben. Und ich wünsche ihm da auch einfach nur alles Gute, dass er möglichst schnell wieder fit wird und dass er auch seine Karriere fortsetzen kann und dass er danach auch, vor allem nach der Karriere, auch noch ganz, ganz viel Zeit mit seiner Familie verbringen kann und da auch Quality Time wirklich haben kann.
Weil wir auch gerade von Nackenverletzungen, fällt mir natürlich ein, man hat ja mal einmal Kameraschwenk, Prominente im Publikum, gab es ja begrenzt eben die NXT UK-Frauen, den Kushida und dann Beth Phoenix mit Ehemann, der da ist, der gute Herr Edge. Seit wann hat denn der wieder so lange Haare?
Weiß ich nicht, seitdem man sich hat wachsen lassen, keine
Ahnung. Längere Haare als sie gerade, ja, aber so schnell wachsen Haare auch nicht, dass man so eine Mähne. Ich meine, die Edge and Christian Show, die jetzt lief, ist ja nicht so lange her, da hat er noch kurze gehabt, glaube ich. Also jetzt hat er wieder seine klassische alte Edge-Mähne. Vielleicht hat er ja morgen dann auch mal einen Auftritt irgendwie übermorgen.
Vielleicht begleitete er seine Frau oder so.
Ja, in einem der 5 Millionen Multi-Team-Personen-Matches, die es da
genau
so geben wird.
Das. Puh. Naja. Nee. Ja. So, dann machen wir hier mal langsam das Fazit, würde ich sagen, bevor hier das komplett aus dem Ruder schlägt. Wie würdest du diesen NXT-Event einsortieren? Ich habe schon teils gelesen, bester NXT-Takeover aller Zeiten. Wo steht der für dich?
Ich habe irgendwie habe ich schlechte Gewissen fast, dass ich das Gefühl habe, es ist für mich nicht der beste, den es schon mal gab. Ich glaube, Einzelmatch im Durchschnitt der Matchqualität könnte das hinhauen. Da war ja jetzt wirklich keins dabei, wo wirklich irgendwie ein Problem hatte. Es gab halt Detailmängel, die wir jetzt angesprochen haben. Aber es waren alles für sich betrachtet auf jeden Fall alle wirklich tolle Matches. Und ich glaube, wenn wir am Sonntag eins davon kriegen, was ähnlich gut ist, sind wir schon glücklich. Das muss ich ja jedes Mal sagen. Ist halt leider einfach so. Weil einfach es sind ja nur 15 Matches. Vielleicht ist eins davon wenigstens so gut wie das hier. Wie hier eins der 5 hier. So rum. Also im Schnitt sind sie wahrscheinlich wirklich die besten gewesen. Aber irgendwo, ich weiß nicht, vielleicht war es auch insgesamt zu gut, dass ich deswegen, oder vielleicht war das erste Match einfach zu gut, weil, wie erwähnt, dass wir die anderen nicht ganz so abgeholt haben. Ich würde sagen, es war sicher einer der besten Takeovers und eins der besten, aber das Beste, ich würde jetzt eigentlich auch nicht konkret sagen können, welches ich stattdessen nennen müsste. Schwierig.
Also mir ist jetzt gerade ganz spontan noch das aus dem letzten Jahr, das NXT Takeover New Orleans so in den Kopf gesprungen, muss ich sagen. Und wenn ich darüber nachdenke, mit Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa im Main Event, mit diesem Leitermatch, was wir da gesehen haben, schwierig. Also das war auf jeden Fall, ich würde es auch salomonisch hier halten, so wie du. Ich würde auch sagen, das war eines der besten. Es war ein unglaublich kurzweiliger Event. Von der Matchqualität alles absolut top. Also wer jetzt da, der eine sagt, ich sag Pete Dunne gegen Walter war mein Lieblingsmatch. Bei dir ist es dann das Tag Team Match oder was ist es? Ja, bei anderen ist es dann vielleicht auch das 2 out of 3 Falls Match im Finale. Das ist schon ein Brett, was man hier einfach wieder abgeliefert hat. Letztlich, wenn wir jetzt sagen, das ist das Beste, ist es wahrscheinlich relativ wurscht im Endeffekt. Also, weil das war einfach ein Top-Event. Ohne großartige Schwächen. Ihr habt ja auch gemerkt, wir haben da so ein bisschen Nitpicking betrieben, was uns da nicht so gefallen hat. Insofern, wer es noch nicht gesehen hat, soll sich das auf jeden Fall anschauen. Das macht riesig Spaß. Ist kein Match dabei, was irgendwie wirklich enttäuscht, geschweige denn, was nicht unterhält in irgendeiner Form. Insofern, Top-Ding. Bananenwertung, ich weiß, Ulrich, du hast dir nach wie vor nicht aufgeschrieben, wie viele Bananen du bei den letzten Events gegeben hast.
Genau, deswegen habe ich wahrscheinlich jetzt irgendwo eine Diskrepanz drin, aber ich glaube, ich entscheide mich jetzt für 7 von 8, weil ich eine Luft nach oben noch lassen möchte.
Ich würde wahrscheinlich auch so, ich hatte vorher gesagt, ich würde eine 7,5 wahrscheinlich geben. Irgendwo da würde ich landen. Aber es war auf jeden Fall ein tolles, großes Ereignis. Es war ein toller Auftakt für das WWE-WrestleMania-Wochenende. Es gab ja schon im Vorfeld diverse andere Events, aber das war schon richtig gut einfach. Da gibt's gar nichts. Absolut geniale Unterhaltung, um mal hier den Schlusspunkt drauf zu setzen. Jo. So, jetzt kann es eigentlich nur noch bergab gehen. Nein, Quatsch. Wir gucken einfach mal, was
dann noch bergab geben, natürlich. Ich meine, es ist naturgegeben. Es ist einfach viel zu viel. Und es wird sicher ein paar Matches geben, die keiner eigentlich sehen wollte. Und dann gibt's das übliche, obligatorische, wo springt Shane McMahon diesmal runter Match, was auch der Miss nicht retten wird, außer jenseits des Stunts. Und ich habe furchtbare Angst, dass sie uns das Main Event total verbocken.
Ach, das wird schon. Ich bin da positiv. Ich glaube, das wird das Main Event, da mache ich mir am wenigsten, oder dem Main Event, da mache ich mir am wenigsten Sorgen drum, muss ich sagen. Ich mache mir um ganz viele andere Sachen Sorgen, aber nicht um den Main Event.
Gut, schauen wir mal. Also, und natürlich, was passiert mit John Cena? Und das Gerücht mit dem Biker-Taker fand ich hochgradig lustig. Wenn das kommt, oh mein Gott. Also, ich fände es irgendwie geil, wenn es passiert, aber andererseits auch wieder nicht.
Ja, wir schauen mal, was uns da erwartet. Es wird auf jeden Fall eine lange Nacht oder ein langer Tag, je nachdem, wann man sich den Event da anschaut. Ich bin da echt gespannt, sage ich es einfach mal so. Ich bin hoffnungsvoll, weil ich gerne eine gute WrestleMania hätte und nicht schon im Vorfeld mir die WrestleMania durch oh mein Gott, das wird alles scheiße irgendwie zerreden möchte. Da tendiert man ja als Wrestling-Fan manchmal auch so ein bisschen zu. Insofern versuche ich da positiv zu bleiben und suche mir vor allem die Matches raus, auf die ich mich richtig freue. Und da haben wir auch schon in der Preview drüber gesprochen. Also so den Main-Event, Daniel Bryan gegen Kofi und ich weiß nicht was. Da ist schon noch einiges dabei, was
funktionieren gibt. Kann, wobei ja gut, ein Glück, dass Brian Daniel eh gerade ein Heel ist, weil ausgepfiffen würde, wenn er gewinnt, würde er auch ausgepfiffen werden, wenn er ein Face wäre, jetzt in dieser Konstellation. Aber ein bisschen doof, ich werde es mir live anschauen tatsächlich, ich werde diese 7 Stunden durchmachen, Hilfe. Deswegen befürchte ich ja auch, dass ich am Schluss eh schon halb komatös bin, wenn dann das Main Event erst losgeht. Das ist natürlich, dann bin ich so geschlaucht von allem, was vorher war, dass ich es wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich wahrnehmen und wertschätzen kann, wenn es denn tatsächlich gut wird.
Ja.
Aber gut, ich werde es trotzdem versuchen und dann werden wir sehen, was passiert.
Ja, ansonsten nochmal hier das Mini-Fazit. NXT TakeOver, Top-Veranstaltung, hat riesig Spaß gemacht. Toller Aufgalopp zum WrestleMania-Wochenende. Absolut Bombenshow. Dann gibt's noch die Hall of Fame, haben wir noch. Es gibt noch G1 Supercard, gibt's natürlich dann auch noch irgendwie, was man sich angucken kann und ganz viel anderes drumherum. Ich bin gespannt. Wir hören uns dann wahrscheinlich am Dienstag Vormittag wieder, wenn ich dann die Review zu WrestleMania hier online stelle. Und ja, was bleibt mir da weiter zu sagen, außer euch allen viel Spaß bei WrestleMania. Wenn ihr zwischen all dem Wrestling noch ein bisschen mehr Wrestling-Podcasts mögt, schaut natürlich gerne auf Patreon und bei Steady vorbei. Ganz viele Podcasts. Wir haben jetzt das aktuelle Match of the Week mit Brock Lesnar gegen Kurt Angle von WrestleMania 19, das berüchtigte, mit dabei. Und das Headlock Cross Radio Nukular ist mit dabei, wo wir über den Undertaker sprechen. Also schaut da gerne vorbei. In dem Sinne, schöne WrestleMania und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.